Körperliche Bewegung ist gesund, nicht nur für den Körper. Auch der Geist bleibt dadurch wach und ausgeglichen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns deshalb mit der Bewegung. Was passiert im Körper, wenn wir uns bewegen? Und was, wenn wir den ganzen Tag nur rumsitzen? Darüber spreche ich mit Dr. Frank Schulze. Mit ihm habe ich mich bereits einmal zum Thema Veganismus unterhalten. Dr. Schulze ist jedoch nicht nur Ernährungs-, sondern auch Sportmediziner und weiß, wie wichtig Bewegung ist. Herzlich willkommen zu Gesund auf 1, unserem ganzheitlichen Gesundheitsmagazin. Ob Kraftsport, Fußball oder Laufen, aber auch Gartenarbeit, Wandern oder Holzhacken. Körperliche Tätigkeiten tun uns gut. Gerade in einer Zeit, in der jeder Zweite am Schreibtisch arbeitet. Und der Anteil der Personen, die bei ihrer Arbeit sitzen, steigt immer weiter. Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit vor dem Bildschirm. Während die Anzahl der Tätigkeiten ohne körperliche Aktivität zunimmt, sinkt die Zahl der täglich zurückgelegten Schritte. Autos, Roller, Elektrofahrräder und öffentliche Verkehrsmittel ersetzen das Radfahren und das Gehen. Selbst das Rasenmähen und Staubsaugen übernehmen heute bereits oft Roboter. So ist es kein Wunder, dass Wissenschaft und Medizin Alarm schlagen. Bewegungsmangel ist heute eine Volkskrankheit. Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Stress sind nur einige der Folgen. Auch die fatale Corona-Politik hat ihren Teil dazu beigetragen. Lockdowns und Massenquarantänen haben den Bewegungsradius von Millionen Menschen weiter eingeschränkt. Dank Homeoffice wurde auch der Gang zur Arbeit überflüssig. Doch was passiert überhaupt mit uns, wenn wir nicht aktiv sind? Und weshalb ist Bewegung nicht nur für den Körper wichtig, sondern auch für die Seele? Diese und weitere Fragen haben wir im folgenden Beitrag für Sie beantwortet.
Schreibtischarbeit und motorisierte Verkehrsmittel sind heute normal. Jeder Zweite arbeitet in westlichen Industrieländern vom Schreibtisch aus. Während unsere Vorfahren, egal ob Sammler, Jäger oder Bauern, täglich noch viele Kilometer zurücklegten, sind es heute nur mehr wenige hundert Meter. Diese Entwicklung ist eine Folge der Industrialisierung. Die Digitalisierung verstärkt erneut diesen Prozess. Einkäufe werden häufig mit dem Auto erledigt. Technische Geräte wie Staubsaugroboter oder elektrische Mixer vereinfachen die Hausarbeit. Und auch die Freizeitgestaltung wird bewegungsärmer. Denken wir etwa an jederzeit abrufbare Serien oder Computerspiele. In einer breit angelegten Studie der Universität Stanford kam man 2017 zum Ergebnis, dass die Menschen in Deutschland im Schnitt nur 5.200 Schritte täglich zurücklegen. Empfohlen wären, je nach Studie, mindestens 7.500 Schritte. Zumeist werden 10.000 Schritte als gutes Tagespensum angegeben. Kinder sollten täglich mindestens eine Stunde körperlich aktiv sein. Erwachsene mindestens 2,5 Stunden wöchentlich Ausdaueraktivitäten betreiben. Leider werden diese Empfehlungen oft nicht annähernd erreicht. Die Folgen von Bewegungsmangel, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, ein geschwächtes Immunsystem, Rücken- oder Beinschmerzen oder auch Arthrose. Oft führen diese gesundheitlichen Folgen des Bewegungsmangels direkt in einen Teufelskreis. Wer unter schmerzenden Gelenken oder Übergewicht leidet, neigt abermals zur Vermeidung von Bewegung und verstärkt so laufend das Problem. Dabei gibt es auch zahlreiche gelenkschonende Aktivitäten, wie Schwimmen oder Radfahren, die nachhaltig zur Verbesserung der Situation beitragen könnten. Neben den bereits genannten technischen Entwicklungen ist vor allem ein mangelndes Gesundheitsbewusstsein ein zentraler Grund für die fehlende Bewegung. Eltern und Schulen, die nicht ausreichend Wert auf Gesundheitsbildung legen, fördern Bewegungsmangel. Umgekehrt treiben Kinder von sportlich aktiven Eltern nachweislich häufiger Sport als Kinder von sportlich inaktiven Eltern. Doch ein aktiver Lebensstil besteht nicht nur aus Sport. Wer selbst den Rasen mäht, Gartenarbeit verrichtet, die Wege zur Arbeit und zu Geschäften zu Fuß zurücklegt und Aufzüge meidet, erhöht dadurch seinen Bewegungsumfang bereits deutlich. Doch was passiert im Körper, wenn wir den ganzen Tag nur sitzen? Muskeln werden abgebaut oder verkürzen. Das kann zu Schmerzen im Rücken oder in den Beinen führen. Eine geringere Muskulatur und eine mangelhafte Bewegung steigern zudem die Wahrscheinlichkeit, zuzunehmen. Übergewicht kann die Folge sein. Doch auch die Sehnen und Bänder werden bei Bewegungsmangel geschwächt. Das Herz wird nicht optimal belastet, ebenso die Atemmuskulatur. Haltungsfehler und Beschwerden nehmen zu. Sogar die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, steigt deutlich. Wer hingegen regelmäßig Sport betreibt, kann sein Herz stärken. Es kann dadurch mehr Blut durch den Körper pumpen und auch der Ruhepuls sinkt. Zudem werden Stresshormone durch körperliche Aktivitäten abgebaut. Das Gehirn, das ebenfalls besser durchblutet wird, kann sich besser entfalten. Die geistige Leistungsfähigkeit wird gesteigert und bleibt auch im Alter länger erhalten. Zudem wird die Schlafqualität durch Bewegung verbessert und auch Glückshormone werden verstärkt ausgeschüttet. Diese zahlreichen positiven Effekte von Bewegung, insbesondere Sport, sind unbestritten. Wer von ihnen profitieren will, kann auf verschiedenste Formen von Bewegung zurückgreifen. Diese reichen von Spaziergängen über Laufen und Schwimmen bis hin zu gezieltem Kraftaufbau mit Geräten. Wer sich regelmäßig bewegt, steigert nicht nur seine körperliche Leistungsfähigkeit, sondern ebenso seine seelische Gesundheit und Lebensqualität. Denn Bewegung ist nicht nur ein wunderbarer Ausgleich zu sitzenden Tätigkeiten, sondern ebenso zum passiven Konsum von medialen Reizen. Deshalb: digitale Geräte ausschalten, aufwärmen und los geht's!
Los geht's nun auch mit unserem Interview mit Herrn Dr. Schulze. Der Sport- und Ernährungsmediziner betrachtet Bewegung aus einem ganzheitlichen Blickwinkel. Er sagt, Bewegung tut Körper und Seele gut. Doch sie birgt auch Risiken. Welche das sind und wie man am besten mit mehr Bewegung anfängt, das verrät er uns nun hoffentlich. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Schulze.
Ja, grüß Gott und grüße aus der Schweiz.
Herr Dr. Schulze, wir haben es im Beitrag vorhin bereits angesprochen. Der Bewegungsmangel ist ein sehr junges, modernes Phänomen. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was mögliche Risiken und Probleme davon sein könnten?
Ja, sehr gerne. Schauen Sie mal, wir sind von der Schöpfung oder von der Evolution mit einem fantastischen Skelettsystem und einem Muskelapparat ausgestattet worden, den wir heute nicht mehr nutzen. Wir sind Bildschirmwechsler, ja, von einem Bildschirm zum anderen, ob auf dem Handy, ob in der Firma, bei der Arbeit, haben wir heute schon meistens zwei Bildschirme, ja. Und dann wechseln wir von den Bildschirmen auf unseren mobilen Untersatz, ja, und rutschen wieder woanders hin. Aber das, womit wir ausgestattet sind, benutzen wir nicht mehr. Was ist der Effekt? Übergewicht. Das ist der Haupteffekt. In der Folge entwickelt sich Diabetes 2, Bluthochdruck, manchmal sogar Niereninsuffizienz. Und ich will gar nicht über die ganzen entzündlichen Erkrankungen wie Gicht oder Rheumatismus sprechen. Aber die Entzündung, die dadurch entsteht, die führt letztendlich zur Tumorerkrankung. Also es ist eine richtige Aneinanderreihung von einzelnen Durchläufen, von einzelnen Zuständen, die irgendwann automatisch dazu führen können, nicht müssen, aber können.
Im Umkehrschluss, welche Vorteile bringt nun eine regelmäßige Bewegung?
Naja, also es ist ziemlich einfach. Das weiß heute jedes Kind, ja, dass Bewegung Gesundheit fördert. Das wird auch in der Schule gelehrt, ja. Natürlich. Und vor allen Dingen dient es oder bedient es das salutogenetische Prinzip, der Wechsel zwischen Gesundheit und Krankheit, der für uns so wichtig ist. Weil wenn sich das Prinzip nicht immer wieder ausgleichen würde und um das Gleichgewicht herum sich bewegen würde, wären wir in der Starre, in der sogenannten Regulationsstarre. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Regulationsmedizin. Ja. Das bedeutet, wir haben eine Selbstregulation. Die wird natürlich durch Bewegung und körperliche Anstrengung in Gang gehalten. Nur dann, das heißt, auch Bewegung dient dazu, Selbstheilung möglich zu machen. Ja, da gab es mal einen wunderschönen Vortrag vor vielen Ärzten, wo ein Neurobiologe gesagt hat, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber ist der Professor Hüter logischerweise, ja, der gesagt hat, also Selbstheilung muss möglich gemacht werden. Das heißt, wir müssen Umstände schaffen, damit Selbstheilung eintritt. In der Mehrheit der Mediziner ist immer noch die Meinung vorherrschend, sie würden heilen. Das stimmt aber nicht. Ja? Der innere Arzt heilt. Das heißt also, die Selbstregulation, die uns evolutionär übergeben wurde als ganz, ganz großes Geschenk, die bringt viele Dinge in Ordnung. Und natürlich erhöht sie auch die Selbstwirksamkeit. Also Bewegung fördert Selbstheilung, fördert Selbstregulation, also Inkrafttreten der regulativen Kräfte in uns, die in jedem Menschen sind und in jedem Menschen auch gleich stark vorhanden sind. Und sie fördert im Endeffekt die Selbstwirksamkeit.
Wenn wir jetzt aber von Bewegung sprechen, denken die meisten sofort an Sport. Dabei gibt es ja sehr viele körperliche Aktivitäten wie zum Beispiel Gartenarbeit. Welche Art, welche Intensität und welche Häufigkeit der Bewegung würden Sie jetzt als die richtige empfehlen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil hier muss man wirklich sagen, hier scheiden sich die Geister, ja. Also ich will noch mal kurz zu dem Bild von dem Bildschirmwechsler und mobilen Untersatzbenutzer zurückkehren, nicht? Also müssen wir uns das mal vorstellen. So, der geht also aus seinem Büro von seinem Bildschirm weg, hockt sich ins Auto, um es noch beim Namen zu nennen, ist ja keine Werbung, ja, und fährt ins Sportstudio, ins Fitnessstudio, wie das so schön heißt, Fitnessstudio. Und dann macht er sein Workout. Aber er weiß überhaupt nicht, wo seine Leistungsbereiche sind, in denen er sich befindet. Wo ist sein Leistungsstatus? Also das wird sehr gerne vergessen. Dann macht er sein Workout und kommt automatisch in einen Erregungszustand. Ja, weil die Nebennieren Adrenalin und Cortisol ausschütten durch eine forcierte Atmung, ja, weil er schnauft ja schneller, logischerweise, ja. Und dann ist er in einem Stressstoffwechsel. Und das ist ja eigentlich die Kontraindikation für das, was er eigentlich gesucht hat, den Ausgleich. Also der Workout mag ja dazu dienen, berufliche Frustrationen abzubauen, keine Frage. Aber ob das unbedingt im Sympathikotonbereich, also im Erregungsstoffwechselbereich sein muss, das stelle ich wirklich in Frage und habe auch immer wieder mit Leuten zu tun, die zu mir kommen, die genau das gemacht haben und sich wundern, wenn sie mit meinem Drei-Phasen-Programm nur 200 Gramm abgenommen haben und nicht ins Gleichgewicht geraten sind, weil sie eben diesen übermäßigen Sport betrieben haben, ohne zu wissen, wo ihr Bereich eigentlich sich befindet und was für sie gesund wäre oder gesundend oder ausgleichend wäre. Eigentlich wollen wir doch den Stress abbauen und ihn nicht weiter bestätigen. Das ist eine schwierige Aufgabe, muss man ganz klar sagen, für die Menschen, weil sie sind gewöhnt, Hochleistung zu bringen und immer wieder an dieser Leistungsgrenze zu kratzen, um sie etwas zu erhöhen. Es ist, ich muss das leider so sagen, der falsche Weg, ja. Ist leider der falsche Weg, muss man ganz klar sagen. Regelmäßige Bewegung in einer ausgeglichenen Art ist viel sinnvoller und viel wirkungsvoller, als sich auch noch im Sport überzuerregen. Das wissen die meisten Menschen nicht, dass da genau das Gleiche stattfindet, wie wenn sie gestresst werden von ihrem Chef oder unter Leistungsdruck gesetzt werden. Es passiert genau das Gleiche physiologisch. Adrenalin und Cortisol wird ausgeschüttet. Aus der Peripherie die Glucose mobilisiert. Automatisch steigt der Insulinspiegel und der Insulinspiegel sorgt dafür, dass man zunimmt.
Jetzt ist es so, dass Sport aber eben auch Risiken mit sich bringt. Wir denken zum Beispiel an die Verletzungen. Aber auch, Sie haben es kurz erwähnt, Übertraining oder Leistungsdruck können eben zu Problemen führen. Welche Vorgehensweise empfehlen Sie hier jetzt den Menschen, die mit Sport beginnen möchten?
Ja, wie ich schon in der vorigen Frage sagte, wäre es schon sinnvoller, sich in einer ausgeglichenen Art und Weise zu bewegen. Man kann es auch sich ganz, ganz lässig radeln. Man kann ganz lässig spazieren gehen mit einem etwas schnelleren Schritt. Früher haben wir gesagt, im Postbotentempo, den gibt es heute nicht mehr. Der rennt nicht mehr von Haus zu Haus, ja, und muss einen schnellen Schritt vorlegen, damit er seine Briefe los wird. Aber das ist so die Idee, nicht? Also so auch mal ein forcierteres Gehen, ohne sich dabei zu überanzustrengen. Natürlich Gartenarbeit, klar. Aber die Frage zielt natürlich genau auf mein Thema. Und das heißt, wieso testen wir unsere Menschen, die in den Sport kommen oder Sport absolvieren möchten, also sprich Freizeitsport, Erholungssport, muss man das ja schon nennen. Warum testen wir sie nicht, um herauszufinden, wo sind ihre Leistungsbereiche? Also wo ist der aerobe, da wo Sauerstoff verarbeitet wird, wo der Körper genügend Sauerstoff hat? Und wo ist der anaerobe Bereich, wo dem Körper quasi durch die Leistung Sauerstoff entzogen wird? Und ich meine, und das ist auch meine Erfahrung über viele Jahrzehnte, dass die Menschen immer erstmal in ihrem aeroben Bereich sich stabilisieren müssen, eine Grundkondition aufbauen sollten, damit sie aus diesem Bereich heraus wirklich Leistung abrufen können. Das gibt Stressresilienz, das macht zufrieden, das macht happy. Also ich habe einen Ironman-Teilnehmer betreut und der ist meiner Idee gefolgt zu sagen, also du trainierst einfach mal nur im aeroben Bereich, ja, und baust mal eine Grundkondition auf die du zurückgreifen kannst und mit der du sofort Höchstleistung bringen kannst. Der hat das gemacht, das sah dann so aus, dass er mit dem Fahrrad gefahren ist, wenn er trainiert hat. Und dann haben ihn die älteren, weißhaarigen Männer überholt und haben gesagt, ja, ist dein Radl kaputt? Ja. Bis er dann gesagt hat, also ich fahre jetzt nicht mehr draußen, ich stelle es in die Garage und trainiere in der Garage. Er hat den Ironman von Frankfurt, damals waren 32 Grad plus im Sommer, hervorragend absolviert, problemlos, hatte anschließend überhaupt keine Beschwerden, weil er eben auf diese Grundkonditionen zurückgreifen konnte und dann auch in den anaeroben Bereich gehen konnte, wenn es nötig war, ohne sich dabei zu schaden. Ich gehe heute so weit, dass diese Idee vom Marathonlaufen, würde ich heute sagen, der beste Marathonlauf ist der, den man nicht gemacht hat, weil er nimmt Lebensenergie. Die meisten Menschen sind nicht gut darauf vorbereitet, sind nicht gut konditioniert worden. Ja. Der Leistungsabruf, das, was sie leisten möchten, nicht in einem Zeitalter des alles Machbaren meinen wir auch, das immer weiter ausdehnen zu können. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Also es ist nicht meine Erfahrung. Ja.
Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können.
Bleiben wir noch kurz beim Leistungsdruck. Dieser kann ja auch zu einem schädlichen Schönheitskult führen. Denken wir zum Beispiel an die sozialen Medien. Wo kann und sollte man hier die Grenzen setzen?
Ja, wissen Sie, da habe ich so meine Probleme mit Grenzen setzen. Ja. Wenn wir Grenzen setzen oder Grenzen ziehen, dann teilen wir häufig, ja? In die Guten und in die Bösen, mal um es ganz einfach zu sagen und zu abstrahieren. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, Grenzen festzulegen, denn ich meine, wir haben heute eine extrem medial konditionierte Gesellschaft, ja? Und eigentlich ist die, sage ich mal, die Medialindoktrination, so möchte ich es mal wertfrei nennen, die ist so stark, dass der Mensch für sich Schwierigkeiten hat, einen Zugang zu Vernunft, zu richtig und falsch zu finden. Er ist medial geführt. Und hinter den medialen Idealbildern stecken natürlich häufig auch Interessen und logischerweise sind die nicht immer günstig für den Menschen. Ja? Und das mit den Grenzen ziehen, das halte ich nicht für den richtigen Weg. Wir sollten eher, und das wäre auch meine Idee des Paradigmenwechsels, ja, dass wir eher in die Individualität zurückkehren und den Menschen nicht mathematisch standardisiert erfassen, sondern individuell. Nur dann werden wir auch seine Leistungsbereiche kennenlernen. Nur dann kann er sich auch gesund in diesen Bereichen entwickeln und weiterentwickeln. Ganz klar. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen sollte, was schwierig ist bei der medialen Konditionierung.
Der umgekehrte Extremfall wäre hier jetzt das Phänomen der Body Positivity. Dabei wird ja Übergewicht als normal oder sogar als gesund dargestellt. Was halten Sie von solchen Entwicklungen? Haben wir hier das gesunde Maß verloren?
Wer legt denn das gesunde Maß fest? Ja, wer soll denn das festlegen? Also, ich habe ja schon in der vorherigen Frage gesagt, dass es schwierig geworden ist, ja, wenn wir den Mensch mathematisch erfassen, dann reduzieren wir oder eliminieren sogar seine Individualität. Und ich sage mal, die neuesten Forschungen bestätigen das ja. Es gibt eine wunderbare Forschung aus Dänemark mit 100.000 Personen, die einfach mal verglichen haben, ja, wo ist denn der ideale Body-Mass-Index? Ja, und da war in den 70er Jahren wo ganz anders. Da war er nämlich genau gesagt bei 23,7. Ich muss das hier mal ablesen, die Zahlen habe ich nicht im Kopf. Ja. Bei 23,7, das muss ich mal vorstellen. Nicht? Also die meisten Menschen, die länger lebten, hatten den Body-Mass-Index in den 70er Jahren von 23,7. Die heutigen Maßeinheiten, die festgelegt wurden, bedeuten 18,5 bis 24,9 ist normalgewichtig. Dann kommt das Übergewicht und dann kommt die Fettleibigkeit, die wir heute als Adipositas bezeichnen, ab 29. Ja. So, das bedeutet aber, wenn man das mal umrechnet, dann hat also eine Person, die 1,90 groß ist, die hat dann bei 90 Kilo 12 Kilo Übergewicht. So schnell können sich die Dinge ändern. Und das ist auch die Erfahrung aus meinen mehr als 40 Jahren, inzwischen sind es 46 Jahre Berufserfahrung. Es hat sich ständig irgendwas geändert. Warum auch immer. Es wurde vielleicht geändert oder es hat sich geändert oder man hat erkannt, dass das nicht mehr stimmt. Ich denke auch, wir müssen zurückkehren zur individuellen Betrachtung des Menschen. Ich stelle mal eine Frage. Können Sie sich vorstellen, dass eine übergewichtige Person, ein übergewichtiger Mensch gesund ist, vital ist, beschwerdefrei, beweglich, lebensfroh und auch noch dazu ein erfülltes Leben führt, was ihm gelingt? Ich beantworte die Frage ganz klar mit Ja. Und vielleicht erklärt es auch, wir können nicht mehr festlegen, was richtig, was falsch ist. Wir müssen unsere Mitmenschen begleiten dabei, damit sie selbst herausfinden, wo ihr ideales Leben ist. Und das ist nun mal ganz unterschiedlich. Das zu standardisieren ist ein ganz großes Problem, gar keine Frage. Es hat viele Vorteile, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber kehren wir doch bitte zurück zur Individualität. Die Klienten, die zu mir kommen, das sind meistens Menschen, die haben irgendein kleines bis mittelgroßes Leiden. Also begonnen bei Diabetes über chronische Entzündungen hin zu Tumorerkrankungen. Ich bin ein Reisebegleiter von ihnen, weil ich begleite sie bei der Reise in sich selbst, zu sich selbst, um herauszufinden, was für sie der richtige Weg ist, gesund zu werden, ihre Selbstheilung zu aktivieren. Und das ist ganz individuell. Da kann man nichts standardisiert festlegen. Das ist aber meine persönliche Erfahrung. Und ich appelliere auch an alle Kollegen und alle Therapeuten. Individualität wäre in der Betrachtung einer Person wesentlich wichtiger und wesentlich vorteilhafter.
Sind jetzt diese Extreme, die wir jetzt aufgezählt haben, Ihrer Meinung nach eventuell auch eine Folge der fehlenden oder zumindest mangelnden Aufklärung in den Schulen? Denn in den Schulen erfährt man ja in sehr vielen Fällen eher weniger über Bewegung oder auch Ernährung.
Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt und habe verschiedene Schulsysteme kennengelernt, weil eben auch meine Kinder dort zur Schule gegangen sind. Und es ist eigentlich erschreckend, wo wir stehen geblieben sind, ja, was die pädagogischen Methoden anbelangt, was den Umgang mit den Personen anbelangt. Ich hörte von verschiedenen Modellen, wie zum Beispiel in Finnland, ja, dass da viel mehr Lehrer da sind, die individuell betreuen können und die wirklich schauen, wo ist denn das Potenzial dieses jungen Menschen, wo sind seine Ressourcen und wie kann ich sie vor allen Dingen helfen zu entfalten? Ich kann ja nur helfen und beistehen. Entfalten muss er sich selbst. Ja, in einer Zeit des Bildschirmwechselns was ja auch unsere Jungen anbelangt, ja, haben wir eine gewisse Vergiftung, ja, also ich würde es mal Vergiftung nennen, ja, was die Werte anbelangt. Die Werte vermitteln, werden heute vermittelt über den Bildschirm. Ob das am Handy ist, ob das am Laptop oder am Desktop ist, ist egal. Und für junge Menschen ganz, ganz schwer, dort wirklich eine Linie, einen Weg zu finden, auf dem sie sich bewegen, auf dem sie sich auch abgrenzen können gegenüber Forderungen von anderen und so weiter und so weiter. Und das Schulsystem ist für meine Begriffe nicht geeignet, um wirklich Potenziale zu entfalten. Da wird standardisiert. Damit gibt man natürlich auch standardisiertes Wissen weiter. Das ist nicht immer falsch. Ja, also ich will das nicht komplett in Abrede stellen, aber das gesunde Maß zwischen individueller Entfaltungsmöglichkeit der eigenen Ressourcen und Potenziale und dem, was man standardisiert vermitteln muss, 1 + 1 ist nun mal 2 oder was 3. Ja. Ja, also das ist schon wichtig, verstehen Sie, da stehe ich wirklich dahinter, aber das, was die Individualität und das individuelle Entfalten eines Kindes anbelangt, also das ist teilweise, ich habe das in Italien erlebt, antiquierte Pädagogik, ja, so aus den 60er Jahren. Da hat sich nichts getan. Also das ist erschütternd. Und ich glaube, in Deutschland ist es nicht viel anders. In der Schweiz, ja, habe ich das Gefühl, dass es ein wenig anders ist. Aber der Digitaldruck ist so hoch, dem kann sich fast keiner mehr entziehen. Also wir sind nicht mehr die Akteure im Bereich digitale Welt, sondern wir sind inzwischen eigentlich die Sklaven geworden. Ja, die digitale Welt sagt uns, wie was zu sein hat. Wir haben es aus der Hand gegeben. Und das haben wir verloren. Ich habe so vom Gefühl her, Mitte der 90er Jahre begann das. Da hatten wir noch eine Chance zu sagen, nee, Moment. Das sind Instrumente, die uns dienen sollen und nicht wir ihnen. Aber heute dienen wir der Digitalentwicklung. Und das das findet man eben auch in den Schulen. Und das finde ich fatal. Für unser größtes und wichtigstes und teuerstes Gut, unsere Kinder.
Als abschließende Frage, welchen Tipp geben Sie jetzt unseren Zusehern mit, die sich künftig mehr bewegen möchten?
Ja, also da kann ich ganz klar sagen, suchen Sie sich ein Sportstudio, wo es möglich ist, Ihre Leistungsbereiche herauszufinden. Ja, da gibt es Messungen, Laktatmessungen oder es gibt auch über den Atem Messungen. Da gibt es 2, 3, 4 Firmen, die sich da verbreitet haben. Aber es hat sich in den Sportstudios eben noch nicht so in dieser Intensität durchgesetzt. Erstmal die Leistungsbereiche bestimmen, um dann wirklich ein Trainingsprogramm zu absolvieren, das zu Beginn immer im aeroben Bereich stattfindet, um eine Grundkondition aufzubauen. Ich weiß, das ist sau langweilig, aber es hilft nichts. Wenn man jahrelang gesessen hat und nur vor dem Ding hockte und jetzt irgendwas aufbauen möchte, das ist ja die Mehrheit der Menschen, dann beginnt gemütlich, lässig, entspannt. Ihr habt mehr davon. Wenn ihr anfangt, Leistung produzieren zu wollen, es wird schiefgehen. Es ist gegen ihren Körper gerichtet. Langsam anfangen, Schritt für Schritt. Lieber mal spazieren gehen als joggen. Lieber mal mit dem Partner ein bisschen beim Spaziergehen kuscheln. Das ist wesentlich wertvoller.
Herr Dr. Schulze, damit sind wir wieder am Ende unseres sehr interessanten Gesprächs angekommen. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und liebe Grüße in die Schweiz.
Ja, vielen Dank euch auch, ja, und herzliche Grüße nach Österreich.
Nach unserer Sendung zum Thema Vegetarismus und Veganismus, in der ich ebenfalls mit Dr. Schulze sprach, haben uns zahlreiche Zuschriften erreicht. Eine davon möchte ich Ihnen heute vorlesen. Sie stammt von Frau S. aus Oberösterreich. Sie schreibt: Heute habe ich mir Ihren Gesund auf 1 Bericht zum Thema Veganismus angesehen und bin sprachlos. Vor Begeisterung. Seit Beginn an verfolge ich Ihren Sender und bin immer wieder gespannt auf alle neuen Beiträge. Selten so ein tolles Format gesehen, das meiner Meinung nach so unabhängig und neutral berichtet. Obwohl ich Ihren Nachrichtenbeiträgen teilweise zu 100% zustimme, ließen mich manche Ausgaben doch noch etwas an der Ganzheitlichkeit des Senders zweifeln. In der Agenda des Great Reset steht ja unter anderem geschrieben, dass das Fleischessen verboten oder streng rationiert werden soll. Dies wurde von auf 1 stark kritisiert, da Fleisch einfach zu einer gesunden Ernährung gehören würde und wichtig wäre. Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich bin auch ich grundsätzlich gegen die Einmischung der Eliten auf meine privaten Angelegenheiten. Jedoch erachte ich es als Nichtmenschenrecht, Fleisch essen zu dürfen, welches unter solch widrigen Umständen produziert wird. Dies wurde bislang aber nie thematisiert. Ich selbst erachte dieses Thema aber als sehr wichtig und gerade in der heutigen Zeit ist es unumgänglich, die Menschen dahingehend noch mehr aufzuklären. Darum finde ich es unglaublich toll von Ihnen, dass Sie nun zu diesem Thema objektiv wie immer einen Beitrag zusammengestellt haben. Der Beitrag und das Interview mit Dr. Schulze waren auch für mich noch, obwohl ich schon fast 7 Jahre vegan lebe, sehr informativ. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen dafür. Es hat mir in einigen Belangen nochmals die Augen geöffnet. Trotz meiner tierleidfreien Weltanschauung bin ich natürlich auch der Meinung, dass die Menge das Gift macht. Lieber nur 1 oder 2 Mal die Woche Fleisch essen und dies regional vom Bauern beziehen, als sich nur mit veganen Fertigprodukten oder Süßigkeiten zu ernähren und dies dann als gesund oder besser zu bezeichnen. Vielen Dank, Frau S., für diese positive und reflektierte Rückmeldung. Danke auch allen anderen, die uns zu dieser Sendung geschrieben haben. Damit auch die kritischen Stimmen zu Wort kommen, planen wir für das kommende Jahr bereits eine Diskussionsrunde zum Thema Tierprodukte essen. Es bleibt also auch 2023 spannend. Bevor dieses Jahr jedoch zu Ende geht, widmen wir uns in der nächsten Sendung dem Weihnachtsfest. Denn Feste sind nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern auch seelisch wichtige Ereignisse im Jahreslauf. Sie verbinden uns mit unseren Vorfahren und mit dem Kosmos. Deshalb beleuchten wir die Wurzeln des Weihnachtsfestes ebenso wie den Konsumwahn, der den eigentlichen Wert von Weihnachten immer stärker überdeckt. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in 2 Wochen wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, seien Sie aktiv, bewegen Sie sich und bleiben Sie gesund.